Paulus Vortragskassette 1063. Sie hören Karl Geier über Jona Kapitel 1 in praktisch erbaulicher Betrachtungsweise. April 1954. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Bevor ich zu dem zweiten Kapitel, das uns Bruder Tage eben innerlich nahebrachte, etwas sage, möchte ich die Verbindung mit dem gestrigen noch einmal aufnehmen. Und das Wort des Herrn, das Wort Jehovas, geschah zu Jona, dem Sohn Amittais also. Wir haben schon darauf hingewiesen gestern, dass dieses Buch, wie so viele andere Bücher der Schrift, mit einem Und anfängt. Das bedeutet, dass eine Verbindung mit irgendetwas besteht. Wenn wir uns daran erinnern, dass überhaupt alles, was in der ganzen Welt geschieht, auf das Wort des Herrn hin geschieht, dann verstehen wir das Und von vornherein als notwendig. Denn er trägt das All nicht etwa mit seinen Schultern oder seinen Händen, sondern mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Und weil nichts geschieht im Weltall, keine Hand und kein Fuß sich rührt, ohne dass der Herr irgendetwas spricht, wie wir zum Beispiel bei Hiob sehen, dass der Satan den Hiob noch nicht einmal versuchen oder prüfen darf, ohne dass der Herr es erlaubt. So wissen wir auch, das, was hier geschah, geschieht in Verbindung mit dem Willen Gottes, beziehungsweise mit dem Weg seiner Offenbarung, der auf der einen Seite die ganze Schwachheit und Armseligkeit selbst seiner Diener, der Propheten, offenbart und auf der anderen Seite zeigt, ich benutze eure Schwachheiten, um mich zu verherrlichen. Denn der Herr wird am Ende einmal Sieger sein, nicht weil wir so Glaubenshelden waren und weil wir das vollbrachten, sondern obwohl wir auf der ganzen Linie versagten, da offenbart er seine Kraft in unserer Schwachheit. Darf ich als Beispiel einmal gerade an den Isaak erinnern und an die Rebekka, an den Jakob und den Esau. Der Isaak und die Rebekka hatten schon vor der Geburt der Kinder den Befehl, der Größere, der kommt als Verheißungsträger nicht in Frage. Der Kleinere ist, und der Größere, der soll dem Kleineren dienen. Obwohl so eine große und klare und deutliche Gottesoffenbarung da war über die beiden Kinder, so hat dennoch der Isaak versucht, den Großen zu segnen. Der Erstgeborene, das war sein Mann aus einer Reihe von Gründen, über die ich im Einzelnen nicht sprechen will. Der letzte und armseligste Grund im Alter des Isaak war ja noch der, dass er gern Wildbret war nach seinem Mutter. Aber das ist ja nur die äußere Anwendung oder das äußere Zeichen für einen inneren Zustand. Obwohl der Isaak von Gott den Befehl hatte, der Größere soll den Kleineren dienen. Den Jakob habe ich geliebt, den Esau, den habe ich gehasst, das heißt im göttlichen Sinn als Verheißungsträger abgelehnt. Der kommt dafür nicht in Frage. Trotzdem versucht der Isaak den Großen zu segnen, entgegen dem Befehl Gottes. Und die Rebekka, die setzt einen großen Schwindel in Szene. Die umwickelt dem Jakob die Hände mit den Fellen der geschlachteten Lämmer, damit er haarig wird und so, es so aussieht, als ob er der wäre, wenn ihn der Vater betastet. Der Esau ist ein Ungöttlicher und verachtet sein Erstgeburtsrecht, sagt uns das Neue Testament, und verkauft es um ein Linsengericht. Der hat auch mitgesündigt. Und der Jakob, der hat ihn sowohl bei dem Linsengericht oder bei dem Roten Gericht betrogen, als auch nachher den Schwindel der Mutter Rebekka mitgemacht. Wir haben der Reihe nach alle vier gefehlt. Und als sie alle vier gesündigt und gefehlt hatten, da war der Richtige gesegnet. Der Wille Gottes war erfüllt. War der Wille Gottes erfüllt, weil die alle vier richtig gehandelt haben? Gott erfüllt seinen Willen auch, wenn wir noch so verdreht sind. Er erfüllt die ganze Weltgeschichte bzw. seinen Willen und Plan mit uns, trotz unseres Versagens. Darin erweist sich gerade seine Größe. Meine Gnade wird in der Schwachheit vollendet. Das muss man einmal lernen, damit man nicht meint, wir Gläubigen seien die Helden und wir brüsten uns auch auf der neutestamentlichen Gemeindelinie dann so in dem Sinne, wir haben Abraham zum Vater, oder wofür habe ich mich bekehrt, würden wir heute fragen. Und dann finden wir die Leute, nein, das geht ganz anders. Da dürfen wir Mitleid haben mit allen Schwachheiten, wie der Herr mit unserer Schwachheit Mitleid hat. Und dürfen einander tragen, einer sich unter die Last des anderen stellen. Aber zurück hierhin. Ich habe dieses Beispiel extra genannt mit Isaak, Rebekka, Esau und Jakob. Damit wir sehen, er trägt das all durch das gewaltige Wort seiner Kraft. Und nur darin liegt die Garantie, dass einmal alles zu seinem gottgewollten Ziele kommt. Gott trägt uns und wir Menschlein und Geschöpfe, ob Engel oder Teufel oder Menschen, wir können an der ganzen Weltgeschichte gar nicht mehr machen, als was etwa geschieht, wenn meinethalben von Hamburg ein Schiff nach New York fährt. Dann kommt das in 3-4 Tagen dort an, ob da auf dem Schiff einmal ein Matrose gemeutert hat, oder ob da mal ein Fahrgast mit dem Essen nicht zufrieden war, oder ob da sonst etwas vorgefallen ist. Der Kapitän fährt sein Schiff in der vorgeschriebenen Zeit nach Amerika, und dort, wenn sie an Land kommen, da wird ja schließlich auch der Ruhestörer, der Rebell von der Polizei in Empfang genommen oder sonst etwas. Aber das Schiff kommt an. Und so führt Gott die Weltgeschichte ans Ziel, ob unterwegs ein Engel, ein Teufel, ein Menschlein oder sonst was versagt oder rebelliert. Die Sache ist nicht so, wie wir meinen, wenn wir heute daran denken, wenn jetzt eine Atombombe einschlägt, dann ist ja alles, was man wieder aufgebaut hat, auch wieder hin. Und da stehen wir so hilflos allen Situationen gegenüber und meinen jedes Mal, so im Hintergrund, ohne dass wir uns genau Rechenschaft geben, im Unterbewussten, es könnte so in der großen Welt auch so ungefähr so kommen. Wenn dann der Teufel rebelliert und man sich auf die Engel nicht verlassen kann, weil er denen Irrtum zur Last legt und weil die Menschen alle miteinander Sünder oder Lügner sind, dann denkt man, es muss ja schließlich schief gehen. Nein, das ist so klar und so sicher. Gott wird einmal sein, alles in allem. Und was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Das Wörtlein und hier, das zeigt uns, auch diese Geschichte steht in Verbindung mit dem ganzen Weltenplan Gottes, mit seinem ganzen großen Heilsplan, ist hineingeordnet. Und dann lesen wir, und das Wort des Herrn geschah. Wir sagten gestern schon, wenn Gott spricht, dann geschieht's. Deshalb heißt es nicht, Gott redete mit dem Jona, sondern das Wort des Herrn geschieht an den Jona. Das ist immer ein göttliches Ereignis, ein Geschehnis. Wenn er spricht, dann geschieht es eben. Das ist an und für sich schon ein Geschehnis. Und Gott war sich der Sache durchaus sicher, dass der Jona dorthin kam. Er hat es ihm dann eben noch einmal deutlicher gesagt und hat ihn inzwischen seine Erfahrungen machen lassen. Und zwar zu Jona, dem Sohn Amittais. Jona heißt ja Taube. Amittai heißt der Wahrhaftige. Wenn da also das Wort des Herrn geschieht, zu Jona, zu der Taube, dem Sohne des Wahrhaftigen, dann sehen wir, wie alles göttliche Wort seinen Ausfluss aus dem Heiligen Geist hat. Der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf den Herrn und er gab Zeugnis von dem Wahrhaftigen. Da haben wir hier an den Namen der betreffenden Männer, um die es hier geht, schon die Leitung, das Wort der Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes haben geredet, getrieben von dem Heiligen Geiste. Und der ist allein das Mittel, um den Wahrhaftigen zu verstehen. Deshalb im Geist wird geredet. Aber ich kann mich dabei auch nicht lange aufhalten, um das im Einzelnen zu sagen. Dann lesen wir das Wort des Herrn, schaut zu Jona, dem Sohn Amittais. Also, dieses Wörtlein, also, wäre eine Bibelstunde wert. Das heißt, so und nicht anders. Hat der Herr nicht selbst gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Es wird vom Gesetz noch nicht ein Jota, nicht ein Titel, nicht irgendein Betonungszeichen oder was dahin fallen. Aus diesem Wort der Wahrheit sind wir wiedergeboren. sind wir nicht wiedergeboren aus dem unvergänglichen und bleibenden Samen des Wortes Gottes? Jehova heißt der Unwandelbare. Wenn er spricht, dann wird nicht etwas Vergängliches gesprochen. Er sagt dort den Moses, als er fragte, was soll ich denn den Kindern Israel sagen, wer mich gesandt hat, du musst mir auch deinen Namen sagen. Da sagt er, ich bin der Ich Bin, der Ewige, der Unveränderliche, das heißt, Ich Bin, das heißt, der Seiende, nicht der, der geworden ist und wieder vergehen kann. Ich bin der, der war und der da ist und der da kommt. Wie vom Herrn gesagt, wird Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Jehova heißt der Unwandelbare. Ich bin der Seiende, der Bleibende, der Unvergängliche, der Unwandelbare. Gott ist der, der allein Unsterblichkeit hat. Das alles ist eingebettet in solche Ausdrücke. Der Unwandelbare spricht, und wenn er Ewiges spricht, wenn der Ewige uns das Ewige enthüllt, dann bleibt es also. Jehova sprach, also, so und nicht anders. Also hat der Herr geredet. Dann weiter, mache dich auf. Es ist bei uns Schwachen so oft notwendig, dass wir aufgemuntert werden. Mache dich auf. Lesen wir nicht auch in Epheser 5, mache dich auf und werde Licht. Und dein Licht wird dir leuchten oder der Christus wird dir leuchten. Mache dich auf, denn wir sind in der Schwachheit unseres Fleisches oft so elend. Wie wir im Lied singen, oft wird man im Laufe so müd und so matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da braucht es neue Flammen von oben herab. Da müssen die müden Knie wieder aufgerichtet werden. Und die erschlafften Hände müssen wieder gestärkt werden. Diesen Dienst sind wir einander schuldig und den tut er uns auch. Und deshalb redet er manchmal zu uns in der Weise, dass er uns durch sein Wort oder durch seinen Geist sagen lässt, mach dich wieder auf. Wenn wir so manchmal denken, es ist genug, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Das sagt er, bleib nicht da am Wege liegen. Du sollst nicht auf halbem Wege in der Wüste sterben. Ich habe dich nicht deshalb aus Ägypten herausgeholt, damit du mir in der Wüste liegen bleibst, wie die, an denen ich kein Wohlgefallen hatte. Ich will dich ins Land bringen wie einen Josua und einen Kaleb. Mach dich auf, auch das wäre der Mühe wert, darüber zu reden. Geh nach Ninive. Wisst ihr, das ist auch so gewaltig und groß. Ninive heißt Wohnung des Sohnes. Es gibt eine ganze Reihe von Keilschriften, von Inschriften auf den Siegelsteinen der Assyrier und Babylonier, in denen uns dieser Name entgegenkommt. Und da steht dort im Chaldäischen das Wort Nini, das heißt Wohnung zunächst. Also das ist ganz allgemein gesagt. Nini heißt Wohnung dort im Chaldäischen. Aber dann steht auf manchen Keilschriften der Name der Stadt, und zwar mit Ninua oder Ninaa, das ist die Stadt Ninive, diese große Stadt. Es gibt da sehr viele Keilschriften, die uns das sagen. Aber diese, wenn Nini Wohnung bedeutet, Ninaa bedeutet dann Wohnung des Sohnes. Mach dich auf, wohin? Zur Wohnung des Sohnes. Wo sollen wir denn hinkommen? In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und Vater, ich will das, wo ich bin, auf die Seite, die du mir gegeben hast. Wir suchen eine Stadt, wir sind hier Fremdlinge und Pilgrime und wir sollen uns aufmachen zu unserer Wohnung im Licht. Deshalb sollen wir uns aufmachen und Licht werden und der Christus leuchtet uns nach Hause zu unserer Wohnung im Licht. Er will, dass wir bei ihm wohnen. Das liegt alles schon in diesen Worten drin. Und dabei ist das, was ich sage, nur rein praktisch erbaulich bis jetzt, noch gar nicht mal prophetisch. Aber, was lesen wir weiter? Ich frage aber zuerst einmal noch, warum soll er denn nach Ninive gehen? Dieser großen Stadt, von der wir lesen, 3 Tagereisen weit. 3 Tagereisen. Wisst ihr, wie groß das war? Das ist ungefähr 120 Kilometer lang. Da könnt ihr euch denken, wie weit sich diese Stadt da dort an dem Strom entlang erstreckte. Das ist ein ungeheurer Weg. Warum soll er da hingehen? Das sind so viele Menschen. Und Gott will doch nicht, dass nur die Juden gerettet werden, schreibt nicht Paulus in Römer 3, 29. Ist Gott ein Gott der Juden allein, nicht auch der Heiden? Er ist auch der Heidengott, steht dort. Und Gott will nicht, dass nur die Juden gerettet werden, sondern dass alle Menschen gerettet werden. Und deshalb sagt er dem Juden hier, geh dorthin. Gestern machte ich schon darauf aufmerksam, als der Apostel Paulus noch Worte redete, von den Vätern her und von dem Gesetz, da war alles still. In dem Augenblick aber, als er sagte, da sprach er zu mir dort vor Damaskus, geh hin, ich will dich weit weg zu den Heiden senden. Da fangen sie an zu rasen und dann werfen sie ihre Kleidungsstücke in die Luft und Staub und Steine in die Luft und schreien, hinweg mit diesem, es gebiert sich nicht, dass ein solcher weiterlebe. Da wollen sie den Apostel Paulus täten. Warum denn? Sie wollen einfach die Ausleser, die Elite bleiben und alles andere kommt noch lange nicht. Wir sind nicht Sünder aus den Heiden. Wir sind Abrahams Samen. Was sagen Sie? Da seht ihr, wie schwer es dem Jona fällt, sich für seine Judenmission oder für seine Mission unter den Heiden bereitfinden zu lassen. Und deshalb hat der Herr bei seinem ersten Kommen, als er zu Israel redete, auch seinen Jüngern gesagt, diesmal, da ist nichts zu machen mit denen, ich rede mal mit unseren Worten. Ihr braucht euch gar nicht zu bemühen, woanders hinzugehen. Bleibt hier, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Geht nicht auf einen Weg der Heiden. Der Herr sagt ihnen das aus einer Reihe von Gründen. Zunächst war er als Jude im Fleisch gekommen, dem Fleisch nach ist er aus Juda entsprossen, um die den Vätern gegebenen Verheißungen zu erfüllen. Und die galten zunächst einmal wem? Nach Epheser 2 waren wir ohne Väter, ohne Bündnis, ohne Testament, ohne Verheißungen, ohne Gott, ohne Hoffnung in der Welt. Wir sind erst durch das Blut des Christus nahe geworden. Deshalb musste er zunächst einmal denen die Verheißungen zugesagt waren, die Verheißungen erfüllen, anfänglich. Als sie aber dann schrien, hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, und ihn kreuzigten, da zog er den Fleischleib, den er von Juda empfangen hatte, aus. Und dann war er ihnen gegenüber frei. Wer gestorben ist, ist frei. Da konnte er hingehen und konnte nach seiner Auferstehung ihnen den Befehl geben, geht hin in alle Welt, lehrt alle Völker. Und das wird der Herr bei seinem, und er sagt ihnen aber auch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn wiederkommt. Aber dann, wenn er wiederkommt, da werden sie nicht nur mit den Städten Israels zu Ende kommen, das heißt, dann wird nicht nur ganz Israel gerettet, sondern beim zweiten Mal, da gehen sie auch wohin? Zu den Heiden. Da gehen sie nachher hin. Und deshalb muss der Herr auch hier das so klar und deutlich sagen. Jona ist ein Bild von seinem Tode. Wie der Jona 3 Tage im Herzen, im Bauch des Fisches war, wie der Menschensohn 3 Tage im Herzen der Erde sein. Da liegt das ganze Programm drin. Vor meinem Sterben, da werden die Juden sich nicht dazu verstehen, hinzugehen zu den Nationen. Da ist mit dem 1000-Jahr-Reich nicht anzufangen. Deshalb sagt er, das Reich ist nahe herbeigekommen. Aber als sie es nicht wollten, sagt er, es wird von euch genommen und einem Volk aus den Heiden gegeben. Nämlich dem Volk auf seinen Namen, auf den Namen des Christus, das in der Jetztzeit gesammelt wird. Aber nachdem der Jona herausgekommen war, dann geht er hin. Das bedeutet, wenn sie dann den sehen, ich führte das Wort schon ein paar Mal an, den sie durchstochen haben, da werden sie sich die Haare zerraufen und die Brüste zerschlagen. Und dann werden sie den erkennen, in den sie gestochen haben. Und was werden sie dann sein? Gehorsam, so wie sie vorher halsstarrig waren. Bei seinem zweiten Kommen, da wird sich das alles erfüllen. Deshalb ist es so groß, Geschwister. Wenn wir sehen, in den 3 ersten Evangelien, die eine gewisse Zusammenschau haben, die man deshalb Synoptiker nennt, von Syn und Opsis, das heißt miteinander schauen, etwas miteinander sehen, zusammenschauen. Da hat der Herr bei seinem ersten Kommen immer nur, wenn er gesprochen hat, gesagt, wahrlich, ich sage euch. Und da steht 50 Mal darin. Und wenn ihr dann in dem Johannesevangelium lest, das schattet uns ein zweites Kommen vor, denn das fängt mit der Hochzeit an zu Kana, und die ist ein Bild von der Hochzeit des Lammes zu Beginn des Tausendjahrreiches. Da hat er in dem Johannesevangelium jedes Mal geschworen, wahrlich, wahrlich. Warum denn? Der Doppelschwur, der Zweifachschwur wird erst bei seinem zweiten Kommen erfüllt. Dort im Tausendjahrreich. Das ist alles so wunderbar exakt und klar. Ich mache im Vorbeigehen auf diese Dinge nur deshalb aufmerksam, damit man sieht, der Heilige Geist, der kennt keinen Irrtum, sondern der weiß, was er in jedem Einzelfall zu sagen hat. Und deshalb macht uns das, trotz der Abschreibfehler der Menschen oder sonstiger Dinge, macht uns das gar keine Not, sondern wir freuen uns mit tiefer und heiliger Freude, dass der Geist Gottes so eine eindeutige, präzise, klare Leitlinie uns durch die ganze Schrift hindurch gibt. Also erst beim zweiten Kommen, dann werden sie auch hingehen zu den Nationen, und zwar nach seinem Tode. Das ist allein in dem Evangelium alles gezeigt. Wir haben dieser Tage schon sowohl bei Ruth als auch hier bei Jona verschiedentlich darauf hingewiesen, wie die Züge der Vorbilder so haarscharf übereinstimmen mit all dem, was in Wirklichkeit geschieht. Und Geschwister, das ist das, was uns die Schrift so fest macht. Wir haben umso fester das prophetische Wort, denn wir sehen von innen her durch diese Innenschau, weil der Geist uns in alle Wahrheit leitet, weil er, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit, uns diese Dinge aufschließt. Deshalb ist uns das so fest und so gewiss. Für uns gibt es nichts Gewisseres als das Wort des Herrn. Denn wenn der Herr einmal nicht mehr die Wahrheit redet, wenn man sich auf das, was Gott sagt, nicht mehr verlassen kann, da sind wir verraten und verkauft aus der ganzen Linie, nicht wahr? Denn er ist der einzige feste Punkt im Weltall. Wir können doch noch nicht einmal die Hand für uns ins Feuer legen, viel weniger für andere Menschen. Und wenn man sich auf das Wort Gottes nicht mehr verlassen könnte, dann gibt es überhaupt nichts mehr, worauf man sich verlassen kann. Es gibt nur einen, der nie untreu war. Selbst wenn wir untreu waren, blieb er dennoch treu. Dem kann man trauen. Wir trauen dem ewig Treuen, sonst keinem anderen. Noch nicht einmal uns selbst. Predige, mach dich auf, geh nach der Stadt der Söhne, predige, was machen wir? Wie oft hat dieses Predige bei uns nicht funktioniert? Wisst ihr warum? Ich will ein ganz einfaches Beispiel sagen. Wir steigen irgendwo an einer Bahnstation aus und setzen uns in einen Omnibus, der fährt da ein paar Kilometer über Land, weil wir dahin wollen an irgendeinem Ort. In dem Omnibus sitzen so ein paar halbbetrunkene junge Leute, die von einem Maskenball oder von sonst irgendeiner Sache kommen, und die singen nun ihre schmutzigen Lieder und erzählen schlechte Witze, und wir sitzen da drunter und sind stumme Hunde. Wir sagen, das hat keinen Zweck, denen was zu sagen. Die sind ja halbbetrunken. Und dann im Übrigen, was soll ich mich mit den Kerlen darum machen? Und dann im Übrigen, wenn ich denen was sage, dann muss ich damit rechnen, dass sie mir einen frechen Mund anhängen. Ist das alles, ob die uns einen frechen Mund anhängen? Da merken wir, wir sind in dem Punkt häufig deshalb nicht bereit, Zeugnis abzulegen und Zeugen zu sein, weil wir zu feig sind, oder? Weil es uns peinlich ist, dass wir uns gewissermaßen da blamieren oder sonst was, oder etwas sagen, durch das die gereizt werden, uns zu blamieren oder mit ungezogenen Ausdrücken zu belegen. Das ist aber nur, bevor man gestorben ist auf dem Gebiet, bevor man im Bauch des Fisches war. Wenn man da drin war, nachher geht man. Wer gestorben ist, der ist frei. Nur die Gestorbenen sind die Freien. Das ist ganz klar und eindeutig. Auch hier. Deshalb, der Herr sagt, predige, Dann lesen wir bei Jona. Der war kein Gestorbener noch dort. Das war noch der alte Jona. Der war weder in die Tiefe gefahren, noch wieder in die Höhe gekommen. Das heißt, er war nicht mit Christo gestorben und war nicht mit Christo auferstanden, um es neutestamentlich einmal zu sagen. Und da hat der Jona eben gemacht, was er wollte. Und die Schrift sagt uns in 1. Samuel 15, 23, Ungehorsam ist Zauberei, Sünder. Und Eigenwille ist Abgetrei und Götzendienst. Wenn ihr da den 9. Vers aus dem 2. Kapitel dazu lest, da seht ihr, das hat der Jona verstanden. Er hat auf alle möglichen anderen Geschichten getraut, nur war er nicht gehorsam der lebendigen Gott. Das sagt er, die auf nichtische Götzen hoffen, die verlassen ihre Gnade. Da hat er gesagt, ich habe meinen Ideen gefolgt. Ich habe die Gnade, die mir angeboten war, die Gnade, die der Allmächtige und der Unwandelbare mir anbietet, dahin zu gehen, von ihm gewürdigt zu sein, sein Zeuge und Diener, sein Sprachrohr, sein Prophet zu sein. Die Gnade habe ich mit Füßen getreten. Ich habe meinen Dickkopf durchgesetzt, mein Eigenwillen. Und dann, was hat er denn da drüben gehofft? Wisst ihr, wir müssen ja, wenn wir an das Wort Tarsis kommen, Tarsis heißt Erforschung. Ihr wisst ja, heute werden zur Erforschung der Atomkräfte ganze Forschungsstädte gebaut. Diese Stadt lag im äußersten Westen Europas. Sie lag auf an der spanischen Küste am Atlantischen Ozean in der Gegend, wo das heutige Portugal ist. Dort hatten die Phönizier, die Syrophönizier, eine Kolonie angelegt. Dort gab es bedeutende Silberbergwerke, die bedeutendsten der damaligen Zeit. Und wenn ihr im 2. Buch der Chroniker lest, dann findet ihr, dass der Salomo alle 3 Jahre dort seine Silberflotte hingeschickt hat. Nun ist Silber Erkenntnis. Unser Glaube soll viel köstlicher erfunden werden als das im Feuer geläuterte Gold. Glaube ist Gold. Aber Erkenntnis ist viel feiner, denn Silber und Feinsilber, die Erkenntnis, die wird dort gepriesen und verglichen mit dem Silber. Aber der Glaube wird verglichen mit dem Gold. Und wenn Abraham zum Beispiel aus Ägypten von seinem Irrweg wiederkehrt und war reich geworden an Silber und Gold, da zeigt sich auch durch den Irrweg, war seine Erkenntnis geschärft und sein Glaube gewachsen. Das bedeutet, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auch der Irrweg hat ihm gedient. Er war reicher geworden an Silber und Gold als vorher. Das heißt, Glaube und Erkenntnis waren ihm gemehrt, auch durch diesen Irrweg. Wenn wir nun sehen, Silber ist Erkenntnis. Ich kann leider die Geschichte dort nicht lesen, nicht mehr aus dem Buch der Chroniker, wo der Salomo mit den Knechten Hirams die Silberflotte ausrüstet. Und die fuhr dann dahin und kam nach 3 Jahren wieder. Alle 3 Jahre mal ließ er einmal diese Fahrten machen und dann brachten sie da ungeheure Schätze wieder. Nun, Erkenntnis ist Silber. Tarsis ist die Silberstadt. Heißt aber nun auch noch, die Stadt selber, Tarsis heißt Erforschung. Beides, der Name der Stadt, Erforschung. Und die Tatsache, dass es die Silberstadt war, die Stadt der Silberbergwerke, in denen man das Silber, das Bild der Erkenntnis ans Tageslicht förderte, die beweisen uns, was westlerische Kultur ist. Er sollte nach Osten gehen. Im Osten tat das Licht. Ihr wisst, dass es ein lateinisches Sprichwort gibt, ex oriente lux, aus dem Osten kommt das Licht. Für uns Westler. Aber wir setzen dem entgegen. Wir arbeiten nicht mit dem Herzen, wir arbeiten mit dem Kopf. Bei uns heißt es, Wissen ist Macht, bei uns heißt es Köpfchen. Und dann bilden wir uns auf unsere abendländische Kultur etwas ein und wir sind dermaßen kalt und trocken geworden bei unserer Forschung. Und das, was den eigentlichen warmen Lebensinhalt ausmacht, das verlieren wir. Und deshalb sagt der Herr Jesus, dass es nicht nur sein wird wie in den Tagen Noahs, sondern er sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, trotz des römischen Rechts. Und die Liebe, die wird in den vielen erkalten. Je westlerischer wir werden, umso kälter werden wir. Auch das nur nebenbei. Die Liebe ist größer und Jesum Liebhaben ist besser denn alles Wissen. Es ist besser im Herzen zu bleiben, als in das kalte Abendland des Sonnenuntergangs zu gehen. Denn auch hierin liegt eine ganz große Symbolik drinnen, die auch darin besteht, dass Sonne, Mond und Sterne zu Zeichen und Zeiten und Jahren gesetzt sind. Die ganze Verteilung der Bevölkerung auf der Erdoberfläche, die ist eben nach dem Wort geordnet. Er hat die Grenzen der Völker verordnet und die Zeiten, dass sie darin wohnen sollen. In dem Augenblick, wo wir das einsehen, da werden wir von den Nachteilen unserer Zeit und unserer Wohngegend freigemacht. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Und dann erkennen wir, dass wir Westler nichts notwendiger haben als Liebe, als Wärme, als Zartheit, als Demut und Niedriggesinntheit, als Opfersinn, die Liebe, die sich im Opfer vollendet. Das haben wir dringend nötig, aber das liegt darin auch, dass er anstatt nach Osten zu gehen, da geht er nach Westen. Ich will aber auf wenige Ausdrücke hinweisen, die so ganz typisch sind. Wir lesen zum Beispiel, aber Jona machte sich auf, um vom Angesicht des Herrn hinwegzugehen. Wisst ihr, dieser Ausdruck, der steht schon einmal im 4. Kapitel der Bibel, als der Kain von dem Angesicht des Herrn hinwegfloh, nachdem er seinen Bruder Abel erschlagen hatte. Da sehen wir, was es ist. Hat ihm nicht Gott dort schon gesagt, die Sünde, die lauert vor der Tür. Nach dir ist sein, nämlich Satans Verlangen. Du aber herrsche über ihn oder über sie. Denn wenn wir ihm widerstehen, dann flieht er von uns. Stattdessen horchte er auf die Stimme der Schlange genauso, wie seine Mutter Eva darauf gehorcht hatte. Er schlug seinen Bruder Abel tot. Er hat nicht über die Sünde und über den Drachen geherrscht. Und dann lesen wir, sein Angesicht verstellte sich, oder er verstellte seine Gebärde und sein Angesicht senkte sich zur Erde. Von uns aber wird gesagt, wir sollten was tun. Wir alle aber mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauen und werden hineinverwandelt in dasselbe Bild. Er aber hat sein Angesicht gesenkt und wurde ins Gegenbild verzerrt. Das ist alles, an jeder Bewegung ist das zu sehen. Deshalb, der geht vom Angesicht des Herrn hinweg. An der Stelle müsste man natürlich über den Menschen selbst etwas sagen, was Gott mit dem Menschen will. Wir sehen, wie der Christus auf dem Berg der Verklärung leuchtet, sein Angesicht heller als die Sonne, seine Kleider weißer als das Licht. Das Wort, das für Mensch im griechischen Grundtext steht, Anthropos, das ist aus drei Wörtlein zusammengesetzt, aus an, das heißt hinauf, trepo heißt drehen oder wenden, davon kommt ja auch das Wort Treppe, und eine Wendeltreppe ist eigentlich eine Verdoppelung des Ausdrucks, denn an für sich soll die Treppe schon etwas Gewundenes oder Gewendetes sein. Und dann Optomai, schauen, das ist in der Lehre vom Optik, vom Licht, leuchten, strahlen. Deshalb heißt Anthropos ein hinaufgewandt Strahlender. Und deshalb sollen wir alle mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauen, damit wir hineinverwandelt werden in dasselbe Bild, damit auch von unserem Antlitz ihm die Herrlichkeit entgegenstrahle, den Vater nämlich, die vom Angesicht der Jesu Christi ihm jetzt schon entgegenleuchtet. Wir sollen also Lichtsmenschen werden und werden nicht einmal die Gerechten leuchten wie die Sonne in seines Vaters Reich, dann sind wir erst Menschen. Von dem Ausdruck Anthropos ausgehend sehen wir, dass wir erst werdende Menschen sind. Wir sind noch Menschlein. Wir sind in der Beziehung geistlicherweise gesehen noch Embryos, die noch gar nicht offenbar geworden sind. Es ist noch nicht offenbar, geworden, was wir sein werden. Wenn er aber offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir diese Leuchtenden und Strahlenden sein. Menschen in Geistleiblichkeit. Also er ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Geschwister, wisst ihr, an solchen Stellen müsste man einhalten und müsste zeigen, dass jeder Ungehorsam Zaubereisünde ist, wie dort steht, uns unter Bann bringt, uns von Gott scheidet. Was scheidet euch denn von mir, sagt der Herr? Eure Sünden scheiden euch von mir. Und nun braucht ihr zu fragen, was ist denn Sünde? Sünde ist die Gesetzlosigkeit, nicht wahr? Die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit. Sobald wir uns von Gott trennen, dann sind wir auf dem Weg vom Leben weg. Er floh hinweg vom Angesicht des Herrn. Und doch ist das Leuchten seines Angesichts Leben für unsere Seele und für unseren Geist. Da sehen wir, jeder Ungehorsam scheidet uns von ihm. An all diesen Stellen, da liegt so unendlich viel, dass es einem leid tut. Aber ich weiß, wir kommen noch nicht über die ersten 3 oder 5 Verse hinaus des ersten Kapitels, wenn wir bei all dem stehen bleiben wollen. Und doch tut es einem leid, vorüber zu gehen. Denn auch bei aller prophetischen Betrachtung des Buches Jona wollen wir immerhin doch auch einen praktischen Ertrag haben, den wir direkt mitnehmen können, den wir unmittelbar verwerten können. Ich weise deshalb da drauf auf die Wetterfolge, die dann noch kommt. Wenn man vom Angesicht des Herrn hinweggeht, was meint ihr, ob es dann aufwärts oder abwärts mit uns geht? Das brauchte ich eigentlich nicht zu fragen, das weiß jeder von uns. Deshalb könnt ihr lesen, also er ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. Warum denn? Um nach Tarsis zu fliehen. Er war auf der Flucht vor Gott. Und dann lesen wir, und er ging nach Jaffo, aber nicht hinauf, sondern hinab. Er ging nach Jaffo hinab und fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Wisst ihr, Jaffo. Jaffo heißt die Hübsche. Wir würden das heute ungefähr so übersetzen, wenn es Städte und Dörfer gibt. Die eine Stadt heißt Schöneberg oder Schönberg. Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Städten, die Schönberg oder Schöneberg oder Schöntal, Schönhausen, ihr wisst, der Reichskanzler Bismarck von Schönhausen und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe, die alle mit Schön anfangen. So heißt auch diese Stadt Jaffo, eigentlich die Schöne oder die Hübsche. Aber dieses Wort steht eigentlich in der Mehrzahl und heißt die Hübschen oder die hübschen Töchter, die hübschen Mädchen. Wie war es denn, als in Judas 6 und 7 die Söhne Gottes Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen und andersartigen Fleisch nachgingen? 1. Mose 6, 1, die Söhne Gottes gingen ein zu den Töchtern der Menschen. Wenn wir diese Dinge betrachten, dann sehen wir es, die Söhne, die sollten in der Wohnung der Sohne sein. Deshalb, der Prophet, der soll wohin gehen? Mach dich auf, geh nach Nineve, das heißt Wohnung des Sohnes. Und wo geht er hin? Jona aber, der geht hin, wo die Hübschen sind, die Töchter. Da seht ihr die ganze Geistesrichtung auf der abgefallenen Engelwelt, denn Satan zieht den dritten Teil der Engel oder der Sterne nach sich. Das heißt in Offenbarung 12, weil 2/3 treu geblieben sind, deshalb heißt es, derer, die mit uns sind, sind mehr als derer, die mit ihnen sind. Ihm folgt nur 1/3, aber 2/3 der Engel sind treu geblieben. Offenbarung 12 lässt ihr, dass er 1/3 der Engelwelt nach sich zieht, 1/3 der Sterne, die Sterne aber sind Engel. Auch das nur am Rande. So ist alles angedeutet hier. Sobald man von Gott weggeht, dann geht es nicht nach der Wohnung des Sohnes, sondern dann geht es hinab ins Fleisch. Denn das Erste, was dort gesprochen wurde, sie ist Fleisch. Und nun, da steht, er fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Warum hat er auch gleich ein Schiff gefunden? Wisst ihr, da kennt er es uns beinahe gehen, bis dem Abraham im Paradies gegangen war. Als der Abraham gesündigt hatte mit seiner Frau und Gott sagt ihm, warum hast du das getan? Ich habe dich doch zum Herrscher gesetzt. Du sollst doch herrschen über alles, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleichzeitig da herrschen. Warum hast du nicht über die Schlange geherrscht und warum hast du der Stimme deines Weibes gefolgt? Da sagt der Adam nicht, weil ich so schwach war oder weil ich mich auch hier blenden ließ von dem Schein, wir könnten klug werden und könnten so viel wissen wie du, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das sagt er nicht, sondern er gibt die Antwort so, dass er prompt den Vorwurf an Gott zurückgibt und sagt, das Weib, das du mir gegeben hast, das heißt, du hast sie gegeben, du hast sie gewusst, du musst sie besser kennen wie ich. Wenn du gewusst hast, dass sie das mit mir anstellt, dann hättest du mir es nicht zu geben brauchen, wäre es nicht passiert. Nicht wahr? Wenn der Mensch gesündigt hat, macht er wen haftbar. Wenn der Mensch gesündigt hat, wird er frech und macht Gott haftbar. Das ist doch eine alte Geschichte. Die Menschen, die am wenigsten geglaubt haben, die haben im Krieg am meisten wen verantwortlich gemacht. Wenn es einen Herrgott gäbe, der gerecht wäre, dann kennt er nicht. Das waren die, die am lautesten geschrien haben. Das ist doch ganz klar. Prompt gibt das Geschöpflein, nachdem es gesündigt hat, auch noch den Vorwurf in frecher Weise an Gott zurück. Letzten Endes sei er an allem schuld. Wisst ihr, fürwahr, er nahm auf sich unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter. Er hat die Sünden vieler getragen. Das bedeutet nicht nur, dass er dafür bezahlt hat. Er ließ sich dorthin hängen, als wäre er an allem schuld. Und Gott war damit einverstanden. Er hat ihn nicht nur für unsere Sünden leiden lassen, sondern er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat ihn dorthin gehängt und so gestraft, als ob er an allem schuld wäre. Da liegen Gottestiefen drin, die sind ganz gewaltig, ganz groß. Und nun, da lesen wir aber nun, der fand ein Schiff. Was hätten wir denn gemacht? Wir hätten gesagt, nicht wahr, wie der Adam, du hast sie gegeben, wir hätten sagen können. Warum hat Gott auch nicht gesorgt dafür? Das Schiff hätte auch am Tag vorher abfahren können. Warum muss das jetzt auch gerade noch da liegen, wenn der Jona kommt, damit er da gleich nach Tarsis fahren kann? Da kommt er nach Jaffa, richtig, da liegt er auf dem Schiff, da kann er direkt, das geht nach Tarsis. Ausgerechnet dort, wo er hin will, da geht auch noch ein Schiff hin. Das hätte Gott der Allwissende doch verhindern können. Da hätte er das Schiff ruhig am Tag vorher abgehen lassen können. Wer einmal 2. Thessalonicher 2, Vers 8 bis 12 liest, der wird finden, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns oder wie Luther sagt, kräftige Irrtümer. Gott selbst sendet ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen. Der hat die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Der wollte nach Tarsis. Dann sagt Gott, gut, ich will dir den Weg dazu öffnen. Geh mal, du wirst etwas erleben unterwegs. Und dann wirst du finden, dass eigene Wege immer wohin führen. In den Tod. Das wirst du erleben. Und dann wundern wir uns oft, wer von uns hat dich schon irgendwann und irgendwo gesagt. Das hätte Gott doch auch verhindern können, nicht wahr? Wer meint ihr, das hätte er nicht bekommen? In Tausenden und Millionen von Fällen, wo wir so klug sind und sagen, das hätte er doch auch verhindern können. Da hätte es wirklich gekommen. Aber er hat es gerade nicht gewollt. Warum denn nicht? Wir sollen satt werden daran. Dir geschehe, wie du willst. Als sie in der Wüste schrien, wären wir doch in dieser Wüste gestorben. Das sagt er gewissermaßen. Denn fallen kann ich euch tun, von euch kommt keiner ins Land. Außer den zwei, Josua und Kaleb. Da hat er die 600.000 in der Wüste sterben lassen. Da sagt er, so jetzt hätte wenigstens mal was auf euren Kopf kommt. Und wenn ihr ein paar tausend Jahre da drunten im Scheol gelegen habt, dann werdet ihr froh sein, wenn ich euch da unten wieder raufhole. Nachher sagt er nicht mehr, lasst uns nochmal in der Wüste liegen. Nachher, da werdet ihr sagen, gesegnet oder gepriesen seid, der da kommt im Namen des Herrn. Da werdet ihr froh sein, wenn ich euch ins Land bringe. Gott erfüllt seinen Eidschwur durch. Was meint ihr, was es unserem Gott ausmacht, dass er die 4000 Jahre dort in der Wüste hat liegen lassen? Diese 600.000 Männer, da waren doch mindestens 600.000 Frauen dabei, nicht wahr? Das sind schon mehr als 1 Million Menschen. Die hat er alle sterben lassen. Was meint ihr, was das unserem Gott ausmacht? Der du die Menschen sterben lässt wie Gras. Und sprichst, kehrt wieder Menschenkinder. Wenn er sagt, kommt wieder, was machen sie denn da? Da kommen sie alle. Wisst ihr, die Weltgeschichte wäre ein verzweifeltes Ding, wenn Gott nicht Gott wäre. Aber das, was für uns alles so unlesbar ist, was uns oft bis zum halben Wahnsinn bringt, wenn wir uns den Kopf zerarbeiten an der Menge unserer Wege, das ist für ihn doch alles kein Problem. Wenn er sagt, leg dich hin, legen wir uns hin, wenn er sagt, steh auf, stehen wir auf, was wollen wir denn machen? Wenn er spricht, dann geschieht's. Das ist das Große, dass ihm nichts unmöglich ist. Kein Ding ist ihm verwehrt. Und darin beruht überhaupt auch unser Glaube und der Friede. Was hat denn Abraham gehabt? Er war dem Leib noch erstorben. Mit mir jetzt aus. Dann sagt er gewissermaßen, der Abraham, was hat's denn für einen Zweck noch mit mir selber oder dem Geschöpf zu rechnen? Da ist doch keine Hoffnung mehr. Hoffnung gibt's nur wo noch? Bei ihm. Er hat es versprochen, wenn er es nicht einlässt, hat er gelogen. Deshalb, für mich ist es ganz zwecklos, dass ich mich noch mit mir oder mit der Sarah beschäftige. Die ist 90 Jahre und ich 100, mit uns ist es aus. Aber er hat geschworen und wenn er das nicht erfüllt, dann ist er der Heilige selbst ein Gegner. Dann gibt es überhaupt nichts mehr in der Welt, auf das man sich verlassen kann. Er hat mit dem Unsichtbaren gerechnet, als ob er ihn sähe. Und er hat ihm vertraut, dass er das, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Und darin, das war der Glaube Abrahams. Und darin ruhte auch sein Herz, sein Geist. Da war er zur Ruhe gekommen in Gott. Und in Hebräer 4 steht das gewaltige Wort. Wer diesen Weg geht, diesen Glaubensweg, der ist zur Ruhe gekommen, gleich wie Gott. Zur Ruhe gekommen, gleich wie Gott. Wer in Gott ruht, der hat die gleiche Ruhe, den gleichen Frieden wie er selbst. Das ist der Weg, auf den wir uns machen. Ich sage noch ein paar kurze Worte über das erste Kapitel und dann höre ich für heute auf. Das, was uns unser Bruder Tage heute im zweiten Kapitel gesagt hat, will ich versuchen, morgen kurz nachzuholen. Das schadet gar nichts, wenn wir so ein bisschen nachhinken hintereinander. Wenn er dann morgen das dritte Kapitel macht, mache ich das zweite, da überdeckt sich das noch einmal so und dann ist die Folge davon, der Lateiner sagt, Repetitio est mater studiorum, das heißt, die Wiederholung ist die Mutter des Studiums oder der Wissenschaften. Je öfter man etwas hört, umso besser behält man das. Und euch wiederum dasselbe zu schreiben oder zu sagen, ist mir nicht verdrießlich, sagt Paulus, dann ist mir es auch nicht verdrießlich, dann sage ich es noch einmal von der anderen Seite. Und dann haben wir die Verbindung, das ist gut für die, die an dem einen Tag nicht da waren, die hören dann am nächsten Tag auch das nochmal. Und wenn wir uns so überdecken, dann hält das besser. Weniges nur noch. Also, Gott selbst sendet ihnen wirksame Kraft des Irrwahns. Er lässt zunächst die Menschlein einmal Recht haben. Und wenn wir Recht hatten, was sehen wir? Dass wir Unrecht haben. Gott lässt uns einmal Recht haben, das kann er sich erlauben. Und dann, wie ein gebranntes Kind, das trotz der Warnung des Vaters oder der Mutter an den heißen Ofen gegriffen hat, nachher das Feuer scheut, so sagt er, du hast mal dran greifen wollen, ich habe dich mal dran greifen lassen. Und jetzt, das sagen wir, nie wieder. Hat der Hiob nicht auf sich unterstanden, mit Gott zu debattieren und hat gesagt, als Mensch muss man ja leiden, aber er soll mal mit mir in die Schranken treten, ich will wenigstens wissen, warum ich leide. Hat ihm Gott einen Gefallen getan und hat dem Hiob gesagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Was meint ihr, was der Hiob dafür eine schlaue Antwort gegeben hat? Gar keine, da war er nämlich ausverkauft. Da war er gar nicht dabei, als Gott die Erde gründete. Sagt komisch, wenn man mit Gott reden will, dass er einem dann solche Fragen stellt, nicht wahr? Dass man schon bei der ersten Frage bis in den Kopf eingebrochen ist. Und dann hat er hier, als ihn Gott noch so ein paar Dinge fragte, kannst du das Band des siebten Gestirns knüpfen oder lösen oder den großen Bären da drüben außen einführen? Das waren lauter so verfängliche Fragen. Da hat er hier am Schluss gesagt, als Gott fertig war, einmal habe ich mich unterwunden, mit dir zu reden. Ich will es nie mehr tun. Ich will mir auf den Mund schlagen. Und so geht es uns auch. Deshalb lässt uns Gott einmal Recht haben. Der König der Äonen hat Zeit, auch 4000 Jahre um die in der Wüste liegen zu lassen. Und dann wird es doch noch richtig. Was meint ihr denn? Nicht wahr, nur kleine Kinder wollen alles schnell haben. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Oder wie Buber Rosenzweig das so schön übersetzen. Wer glaubt, wird nichts beschleunigen wollen. Nur der Teufel, der hat wenig Zeit, der drückt aufs Tempo. Aber Gott, der hat viel Zeit, das ist der König der Äonen, der braucht nie aufs Tempo zu drücken. Der kann alles aus seiner Gottesruhe heraus machen. Und wenn da nun ein Geschäftlein unbedenkt sich die Finger verbrennen will, und dann kann er ihm sagen, das Vergnügen darfst du auch mal haben. Dir geschehe, wie du willst, ob du dann in der Wüste sterben willst oder sonst was. So souverän ist er. Gott ist erhaben in allem, auch im Gericht. Und nun, aber wichtig ist doch eins, wisst ihr, das ist schmerzlich dabei, die auf nichtische Götzenhofen versäumen ihre Gnade. Wenn Gott auch die Kinder Israel aus der Wüste nach 4000 Jahren ins Land bringt, die Gnade und Gunst, dass sie damals lebend ins Land hätten kommen können, wie Josua und Kaleb, die haben sie verschätzt. Denn der Josua und der Kaleb, die sind dann in der Auferstehung auch wieder dort dabei im Lande. Dann kommen die erst dazu. Aber das erste Kommen ins Land, das haben sie versäumt. Und so ist es auch heute. Gott hat zwei Wege, Gnade und Gericht. Die Gnade ist eine freiwillige Sache. Man muss ein Geschenk nicht annehmen. Aber wenn es Gericht gibt und alles wird richtig gemacht, da wird man nicht mehr gefragt, ob man will. Wenn da irgendein Raubmörder vor Gericht vorgeführt werden soll, verurteilt werden, dann kann er nicht sagen, da gehe ich nicht hin. Der wird zwangsweise vorgeführt. Vor Gericht muss man erscheinen, da nützt alles nichts. Wenn man da nicht hinkommt, dann wird schon in den allerkleinsten Fällen Zwangsvorführung angeordnet. Das ist eine ganz einfache Sache. Die Gnade kann man versäumen. Dann kommt man ins Gericht, dass auch das Gericht zum Siege hinausgeführt wird und die Barmherzigkeit dann triumphiert. Barmherzigkeit ist etwas anderes als Gnade. Gnade gibt die ganze Fülle, gibt doch die Fülle der Gnadenkraft mir. Aus seiner Gnade haben wir alle genommen, eine und die andere. Die, die den Weg der Gnade gehen, kommen zum Vollmaß, bis dass sie erfüllt sind zur ganzen Gotteswille. Und die anderen, die werden nicht Herrscher, sondern bleiben Beherrscher. Es ist ein Unterschied, ob man im Reich Gottes einmal zu den Untertanen gehört oder ob man Glied am Leib des Herrschers ist. Das dürfte ein gewaltiger Unterschied sein. Und das kann man dann im Gericht nicht mehr umkehren. Deshalb, die auf nichtische Götzenhoffen versäumen ihre Gnade, da liegen tiefe, heilige Wahrheiten darin. Also der ging vom Angesicht des Herrn weg und fand dein Schiff, das nach Tarsus fliegt. Er will nach Tarsus fliegen, Gott tut ihm den Fall. Und er gab sein Lehrgeld. Da muss man Lehrgeld bezahlen, da könnt ihr aber versichert sein. Wenn man falsche Wege geht, die Welt hat ein Sprichwort, das heißt, Erfahrung ist der beste Lehrmeister, aber auch der teuerste. Wer nur durch eigene Erfahrungen klug werden will. Ich war jetzt auf der Hochzeit eines jungen Mannes in Stuttgart. Das ist ein entfernter Verwandter von mir, der sagte vor ein paar Jahren mal zu mir, in Glaubenssachen, er kam auf einer unserer Jugendkonferenzen zum Glauben und dann sagt er, weißt du, Onkel Karl, du darfst mir es nicht übel nennen, wenn ich nicht auf dein Wort oder auf das meines Vaters, er hat einen gläubigen Vater, der Rektor ist ein treuer Bruder, der ihm wirklich was sagen kann, dass ich weder auf dein Wort noch auf das meines Vaters gerade so hinhöre, weißt du, ich muss alles selbst erfahren. Ich muss erst das ausprobieren, ob das so ist. Dann habe ich gesagt, schwätz doch so kein dummes Zeug. Wenn da irgendwo, wenn du einen Ausflug machst über Land und da pflegt ein Bauer auf dem Acker und er sieht, du gehst da den Feldweg rauf nach dem Wald zu und er sagt dir, geben Sie acht, gehen Sie nicht den Weg weiter. Dort ist die Starkstromleitung geplatzt, sehen Sie, da hängt eine Draht runter auf die Erde, dort ist der ganze feuchte Erdboden, ist geladen mit Elektrizität, wenn Sie da hingehen, dann sind Sie tot. Sag ich, was machst du dann? Dann sagst du, mein lieber Bauer, das glaube ich dir nicht, das muss ich selbst ausprobieren. Glaub nur, was ich selbst erfahren habe. Und dann gehst du hin und dann greifst du mal an den Draht und wenn du dann tot bist, weißt du wenigstens, dass der recht hatte. Er hat mich gar nicht so schlau angeguckt, als ich ihm das sagte. Er hat mir seither gar nicht mehr wieder so einen Vorschlag gemacht. Aber so ist es auch, nicht wahr? Der Jona muss was geben. Fairgeld. Menschlich geredet. Wenn er nach Osten gegangen wäre, hätte er sein Fairgeld fürs Schiff gespart. Das heißt, da wäre er auf wessen Kosten gereist? nicht auf eigene Rechnung und Gefahr, sondern auf Rechnung dessen, der gesagt hat, wer das Evangelium verkündigt, die gute Botschaft, der soll sich auch davon nähren. Da hätte Gott Vorsorge für ihn getroffen. Aber hier, gut, wer durchgeht, der muss sein Fährgeld selbst bezahlen, das sehen wir. Und wisst ihr, wie es dann leider auch noch geht? Er bezahlte sein Fährgeld und stieg in das Schiff hinab, oder in den Schiffsraum, in den unteren Schiffsraum hinab. Wisst ihr, er floh vor dem Angesicht des Herrn hinweg und bezahlt sein Fährgeld und steigt hinab. Wundern wir uns, dass es nicht aufwärts mit ihm geht, sondern immer weiter abwärts. Und dann steht gleich weiter, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, von dem Angesicht der Jehovas hinweg. Zweimal steht hinweg, zweimal hinab. Er steht hinweg vom Angesicht des Herrn und er ging nach Jaffa hinab. Und er gab sein Fährgeld und stieg in das Schiff hinab, von dem Angesicht des Herrn hinweg. Zweimal hinweg, zweimal hinab. Und das Fährgeld dazu. Wisst ihr, so eine Geschichte hat auch rein erbaulich etwas in sich, wenn man das sieht. Da ist sie zwar eben nicht prophetisch auf den Christus hingedeutet, und so wollen wir sie in diesen Tagen besonders behandeln. Deshalb will ich auch morgen im Blick auf das Gebet in Kapitel 2, das uns vor der Tage heute las, die Sache in prophetischem Sinn mehr behandeln. Ich schließe mit dem vierten Vers, da warf Jehova einen heftigen Wind auf das Meer. Wisst ihr, jetzt nachdem der seinen Willen hatte, der Jona, und hat das Schiff gefunden, das ihm Gott noch so lange liegen ließ, und er hat sein Fährgeld bezahlt, sein Lehrgeld, und ist dahin, es ist immer abwärts mit ihm gegangen, und er liegt jetzt da drunten in dem Schiff, da sagt Gott so, jetzt hast du deinen Willen gehabt, jetzt komme ich dran. Ist das bei Gott nicht so? Nachdem Gott manchmal und auf mancherlei Weise zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am letzten in diesen Tagen zu uns geredet im Sohn. Im Sohn kommt der Vater selbst. Wer mich sieht, sieht den Vater. Meine Worte und auch meine Werke, die sind nicht meins, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Gott redet am letzten. Am letzten in diesen Tagen. Ich habe mich oft gewundert, wie Gott hier verzeiht den armen menschlichen Ausdruck, diese wunderbare Würde, den Anstand, diese Höhe der Lebenshaltung, diese Erhabenheit bewahrt. Er sagt, lass die nur ruhig alle mal schwätzen. Und wenn die alle geschwätzt haben, was ist dann? Am letzten in diesen Tagen, da werde ich reden. Und ihr wisst, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und wer das letzte entscheidende Wort spricht, der hat gewonnen. Das werden wir an dieser Geschichte erfahren bis in Kapitel 4 hinein. Da hat er einen gewaltigen Wind auf das Meer geworfen. Da hat der Herr einen Engel hingeschickt, der tüchtig blasen konnte. Da hat er einen von den starken Helden seiner Kraft hingeschickt und hat ihm gesagt, was er da machen soll, damit der Jona in seinem Schiff mal ein bisschen geschaukelt wird, damit ihm zum Bewusstsein kommt, wie unser Bruder Tage vorhin sagte, wo soll ich hinfliehen? Führe ich den Himmel, so bist du da? Führe ich in die Hölle oder in die Scheol, in den Hades, bist du auch da? Und wenn ich fliege dann morgen drehe und fliege ans äußerste Meer, siehe auch dort, bist du da. Deine Hand kann man doch nicht drin, wo wollen wir denn vor Gott hinlaufen? Wenn die Menschen so großspurig reden, habe ich schon manches Mal gesagt, rennt man nicht so? Es ist wirklich nicht notwendig. Es ist bis jetzt keiner, der Gott durchgehen wollte, weitergerannt wie bis auf den Friedhof. Es hat wirklich noch keiner weitergebracht. Meint ihr, unser Gott muss dann sich, verzeiht den Ausdruck, erst noch die Beine ablaufen, um uns einzuholen? Wenn er das wollte, kennt er das, denn er hat mit aller Ehrfurcht geredet, bestimmt längere Beine oder schnellere als wir. Aber das hat er gar nicht nötig. Da weiß ich, wo wollen die denn hinrennen? Die rennen bis auf den Friedhof und da bleiben sie liegen und warten, bis ich sage, steh wieder auf. Kehret wieder, Menschenkinder, wo wollen sie denn hin? Die Erhabenheit Gottes in den allen ist so groß, die dürfen wir auch hierin sehen. Er ist der, der das All trägt mit dem gewaltigen Wort seiner Kraft. Und das ist etwas, was wir aus all dem mitnehmen dürfen. Wer im Frieden seiner Hände ruht, der ist geborgen. Aus meiner Hand soll sie niemand reißen. Mein Vater ist größer denn alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und deshalb denen, die Gott lieben, die in allen Dingen zum Besten, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Er hat alle Dinge um dich und mich herum so in seinen Vorsatz der Ewigkeiten eingebettet, dass alles nur dazu dient, dich und mich auf dem Wege zu ihm hinzuschieben. Ist nicht der Jona auch durch den Sturm und durch das Versinken im Meer und durch das Verschlungenwerden von dem Walfisch und das wieder ausgespielt werden, ist er nicht durch alles das Gott näher gebracht worden? Alle Dinge, die in dem, die Gott lieben, zum Besten. Das macht er mit dir und mir. Und das ist es, was unser Herz so still und so voller Frieden macht. Wir sind geborgen im Frieden seiner Hände. Daraus kann uns niemand reißen und vertreiben. Unter dem Gesichtspunkt dürfen wir auch Jona einmal praktisch erbaulich betrachten. Morgen wollen wir dann mit der prophetischen Betrachtung weiterfahren.
Sie können Karl Geier auf folgenden weiteren Paulus-Vortragskassetten hören. 1002, zweite Hälfte, Engelherrschaft oder Sohnesstand. 1020, über Römer 8, 31 bis 34, wer will wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? 1021, Römer 8, 35 bis 39, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 1047, die Hoffnung Israels, die Hoffnung der Nationen. 1048, die Hoffnung der Schöpfung. 1049, der unausforschliche Reichtum des Christus und Erfüllung mit dem siebenfachen Gottesgeist. 1050, einer trage des anderen Lasten. 1061, Einleitung zur prophetisch-symbolischen Betrachtung des Buches Jona mit dem Schwerpunkt echte und falsche Zeichen und Wunder. 1062, Jona Kapitel 1 in prophetisch-symbolischer Schau mit einer Ergänzung, wie viele Verheißungen enthält die Heilige Schrift? 1064, Jona 2 bis 4 in prophetisch-symbolischer Schau, hauptsächlich mit der Thematik von Kapitel 2, aller Eigenwille endet im Tod. 1065, ihn erkennen, der von Anfang ist, mit einer Ergänzung, das Antichristenreich als großer Baum, Daniel 4, 10 bis 12.